Es ist wie mit der Zeit, die wir Menschen zur Verfügung haben. Die übrige Zeit, die ist kurz. Und auf so einer Konferenz merke ich das immer ganz besonders. Die ist schnell vorbei. Es ist eine kostbare Zeit, wenn wir zusammenkommen und den Herrn in seinem Wort suchen und wenn er sogar zu uns sprechen kann und uns etwas zeigen kann. Und ich habe den Eindruck, das ist in dieser Konferenz, lobt den Herrn aus seiner Gnade, der Fall gewesen. Wir haben jetzt im Petrusbrief über einige auch sehr praktische Dinge Gemeinschaft gehabt. Ich muss auch sagen, in der Vorbereitung haben wir teilweise den Petrusbrief gelesen und gedacht, oh, das ist ein klares Wort, das ist konkret, da geht es uns manchmal sehr nahe. Aber es ist doch gut, dieses Wort zu nehmen, wie es ist, weil der Herr durch sein Wort zu uns sprechen kann. Und dieses Wort, dieser erste Petrusbrief, ich finde diese letzten Verse wirklich sehr auch wichtig, weil sie mich wirklich ermutigen, völlig auf den Gott aller Gnade zu vertrauen. Wenn wir auf uns schauen, auf unsere Unzulänglichkeiten, ich weiß nicht, wie es euch ging, mir ging es bei diesem Wort manchmal so, ich sehe den Willen Gottes und dann sehe ich mich. Und dann stelle ich fest, gibt es noch Luft dazwischen. Und das kann auch eine Wirkung in uns haben, die der Herr eigentlich nicht bezwecken möchte, nämlich, dass wir entmutigt werden und sagen, oh, wie kann ich das denn überhaupt schaffen? Aber so soll es nicht sein. Und dafür stehen im letzten Kapitel im Petrusbrief diese Verse, die mich ermutigen und ich denke, uns alle ermutigen sollen, ihm zu vertrauen. Wir vertrauen nicht uns selbst, weil wir es nicht sind, die aus unserer eigenen Intelligenz und unserer eigenen Kraft den Willen Gottes ausführen. Gott ist derjenige, der seinen Plan angefangen hat. Und wenn er es ist, der diesen Plan angefangen hat, dann ist auch er es, der dafür sorgt, dass er ihn mit uns zum Ende bringt. Ja, der Abschnitt, den wir heute gelesen haben, der ist sehr voller ermutigender und wichtiger Punkte. Wenn mir da die Worte fehlen, dann dürft ihr und sollt ihr ergänzen. Und auch in den Gemeinden kann man das ja auch noch weiter vertiefen. Ich möchte eigentlich diese vier Aspekte einmal streifen, die hier drin sind. Der erste Punkt ist die Demut, die hier am Anfang aufkommt. Das schließt gut an das Wort von gestern Abend an. Und dann haben wir auch einen ganz, ganz guten Hinweis von Petrus bekommen, wie wir mit unseren Sorgen, mit all unseren Sorgen umgehen können und sollen. Und dann ist nochmal eine Ermahnung hier, eine Erinnerung geschrieben. Es gibt einen Feind, es gibt einen Widersacher, der wirklich etwas dagegen hat, dass wir im Willen Gottes leben. Und dann kommt es zum Gott aller Gnade, dem wir wirklich vertrauen können, dass er sein Werk ausführt. Ja, es ist gerade eben in dem letzten Zeugnis schon angeklungen und den Punkt möchte ich nochmal aufgreifen. Wir haben gestern die Ordnung Gottes gesehen und gesehen, dass es da in die eine Richtung die Liebe Gottes gibt, die sich durch uns, durch alle Generationen hindurchzieht, von Gott ausgeht. Und oft in die andere Richtung haben wir die Unterordnung gesehen. Ja, das ist eine Ordnung. Es ist gut, dass Gott sich eine Ordnung überlegt hat für uns Menschen. Und wenn wir hier weiterlesen in 1. Petrus 5, dann sehen wir, dass diese Ordnung noch eine weitere Dimension enthält. Die eine Richtung ist die Liebe, die andere Richtung ist die Unterordnung. Und dann kommt hier noch eine Dimension hinzu, 1. Petrus 5, den Demütigen gibt er Gnade. Die Demut, eine Komponente in Gottes Ordnung. denn, und das finde ich sehr kostbar, sie gilt für uns alle. Wenn ich an Demut denke und an das Bild gestern, würde ich vielleicht aus meinem Verstand heraus sagen, ja, die Kinder seien ihren Eltern gegenüber sehr demütig, die Frau sei sehr demütig dem Mann gegenüber, der Mann sehr demütig Gott gegenüber. Ja, ist richtig. Aber wir müssen Vers 5 genau lesen. 1. Petrus 5, Vers 5. Da heißt es ebenso, ihr Jüngeren seid den Älteren untertan und gürtet euch alle mit Demut gegeneinander. Gürtet euch alle mit Demut gegeneinander. Ja, das ist ein Wort an uns alle, insbesondere im Gemeindeleben. Das ist was wir üben können, uns mit Demut gegeneinander zu gürten. Und was bedeutet das, Demut? Es hat auch mit diesem Aspekt von gestern, der Unterordnung, zu tun, aber es hat auch mit dem Aspekt des Einanderdienens zu tun. Der Herr selber hat diese Demut vorgelebt, zeigt seinen Jüngern sogar, was es bedeutet, demütig zu sein. Ist zwar der Sohn Gottes, er hatte Autorität, er hatte sie gelehrt, hat ihnen vieles beigebracht, aber in Johannes 13 passiert was ganz Kostbares, er wäscht seinen Jüngern sogar die Füße. Ich lese nur Vers 4 zum Beispiel. Er steht vom Abendessen auf und legt die Kleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Er umgürtet sich mit Demut. Dann gießt er Wasser in ein Waschbecken und fängt an, die Füße der Jünger zu waschen. Diese Haltung ist voller Demut. Wenn ich jemandem die Füße wasche, dann muss ich mich vor ihm erniedrigen. Und Jesus wäscht hier seinen Jüngern die Füße, sogar inklusive war auch der Judas dabei, der ihn verraten würde. Sie sind alle dabei und er wäscht ihnen die Füße. Wenn ich jemandem die Füße waschen möchte, dann muss ich mich erniedrigen. Das ist erniedrigen. Das macht man in unserer Gesellschaft gar nicht mehr. Ja, wir waschen uns alle selber die Füße. Ja. Weil man das niemandem zumuten möchte. Ich will niemandem zumuten, meine Füße zu waschen. Aber der Herr wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus war hier auch dabei. Petrus hat das erfahren und er sagt sogar zum Herrn, niemals sollst du mir die Füße waschen, in Vers 8. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Bitte, Jesus, wasch mir nicht die Füße. Es war ihm so, es hat ihn erschrocken, wie demütig der Herr auf seine Jünger zukam. Obwohl er doch solch eine Autorität hatte und hätte in Anspruch nehmen können in jeder Lage. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und Petrus ging das zu Herzen. Das hat Petrus Herz berührt. Ich denke, auch deshalb führt er das hier auf in seinem Brief und sagt, gürtet euch alle mit Demut gegeneinander. In Johannes 13, nochmal kurz zurück, da heißt es in Vers 14, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Es geht nicht um ein äußeres Füßewaschen, ein äußeres Ritual. Ich denke, wir haben ein Empfinden dafür, es ist ein Bild auf das Gemeindeleben. Es gibt einen Vers, da geht es um das Wasserbad im Wort. Wir können einander, indem wir uns gegenseitig ermutigen, zueinander reden, Worte des Lebens darreichen, Wasser darreichen, das uns reinigt. Wie oft wurden mir auch die Füße gewaschen, wenn ich zu einer Versammlung komme und mir hängt noch vieles an meinen Füßen. Ich war unterwegs bei der Arbeit, habe vielleicht vieles berührt, übertragenen Sinne mit meinen Füßen. Und dann komme ich in eine Versammlung und es fließt was. Es fließen Worte des Lebens, die uns reinigen. Und so auch in dieser Konferenz, es ist so ein Kontrast zu der Welt. Es ist so eine Zeit, in der der Herr uns die Füße wäscht. Aber er kommt nicht hier herab und wäscht uns die Füße, sondern wie wirkt er heute? Er wirkt durch alle Heiligen, wenn wir diese Demut lernen zu nehmen. Ja, es ist auch im umgekehrten Sinne stolz von mir zu sagen, meinen Anteil, das Wort, wo mich der Herr so berührt hat, ach, das behalte ich für mich. Es ist vielleicht auf menschliche Weise gesehen, ja, klug, halte ich zurück. Musst nicht immer gleich der Erste sein, der ein Gebet spricht oder ein Zeugnis gibt. Aber es kann auch eine hochmütige Haltung sein. Was ich habe, behalte ich für mich. Lasst uns diesen Hochmut ablegen. Im Gemeindeleben brauchen wir diese, im Reich Gottes brauchen wir alle diesen Gürtel der Demut. Das hat nämlich auch eine Verheißung. Den Demütigen gibt er Gnade. Es gibt viele Verse oder einige Verse im Wort, die auch das Prinzip zeigen. Hier ist einer zitiert, dem Hochmütigen widersteht Gott, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Ich möchte noch einen Vers lesen, ja. Sprüche 16, Vers 18, zeigt die andere Perspektive. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch. Ist auch ein Prinzip bei Gott. Wenn ich stolz bin, meine, ich schaffe das schon, ich mache es nach meiner Art und Weise, dann ist der Zusammenbruch nicht fern. Der zweite Satz, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das umdrehen, sehen wir, dem Demütigen gibt er Gnade. Der Hochmut hat eine Verheißung, nicht so gut, aber die Demut hat die Gegenverheißung. Wer heute dem Herrn demütig ist, den wird der Herr erhöhen. Zu gegebener Zeit, 1. Petrus 5, Vers 6, werdet deshalb unter die mächtige Hand Gottes gedemütigt, dass er euch zur gegebenen Zeit erhöht. Menschen wollen immer gerne jetzt erhöht werden. Jetzt eine bessere Position, jetzt eine bessere Stellung für mich. Im Reich Gottes ist es umgekehrt. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und das hat auch damit zu tun, dass wir uns nicht auflehnen gegen den Weg, den Gott hat mit uns Menschen. Ich habe in den letzten Wochen einen Vers oft gelesen und sehr geschätzt. Es steht auch in der Gliederung in Jesaja 57. Da geht es um den Hohen und Erhabenen. Jesaja 57, Vers 15. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Ja, es ist für uns Menschen manchmal sogar gar nicht so leicht, das anzuerkennen. Ja, Gott ist wirklich der Erhabene. Wir haben Gemeinschaft über den Willen und über den Plan Gottes gehabt. Und es tut uns gut, uns Menschen gut, wenn wir anerkennen, ja, Gott hat einen Plan. Und Gottes Plan steht über allen Plänen. Und Gott hat einen Weg, auch mit mir. Und vielleicht stelle ich mir meinen Weg mit meinem Gott anders vor, als er sich diesen Weg vorstellt. Auch unter Gläubigen hört man oftmals, ja, finde du deinen Weg mit dem Herrn. Ist auch ein Aspekt. Ich möchte das nicht ganz beiseite stellen, aber Gottes Weg ist der zählt, auf den es ankommt. Gottes Plan ist der sich erfüllen wird, nicht mein Plan. Und das muss ich auch lernen anzuerkennen. Der Vers hier, der in Jesaja 57 geht weiter. Da steht nämlich, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und wo noch? Bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Dieser erhabene Gott, der das Universum angelegt hat, der alles geschaffen hat, der hat auch alles in seiner Hand. Das erkennen wir an. Das sollen wir auch lernen, in unserem Leben anzuerkennen. Auch wenn Situationen kommen, die ich nicht so haben möchte. Wir haben auch über Leiden gesprochen und diese Dinge. Seien es Leiden oder einfach Dinge, die wir gerne anders hätten. Ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich viele Situationen, kamen plötzlich herein, die hätte ich gerne anders gehabt. Die will ich nicht so. Aber es ist eine Übung, ich bin dabei, das auch zu üben, Dinge vom Herrn anzunehmen. Und nicht nur vom Herrn anzunehmen im Sinne von, indem ich sie halt schlucke und sage, gut, ist jetzt so, da komme ich jetzt irgendwie durch. Nein, ich möchte, dass in allen Dingen der Herr auch eine Möglichkeit hat, mein Herz zu behandeln und mir ein Herz zu geben, das auch, vielleicht ein etwas unpassender Begriff, das auch kompatibel ist mit seinem Willen. Ein hochmütiges Herz passt nicht in Gottes Willen hinein. Dem widersteht Gott sogar. Da gibt es einen Widerstand. Aber der Petrus, er lässt das ja nicht nur stehen hier mit der Demut, sondern er gibt uns ja auch einen Tipp. Der hat ja auch einiges mit dem Herrn durchgemacht, der Petrus. Ja, viele Situationen sind beschrieben. Ich glaube, da gibt es noch viele, viele mehr Situationen, die der Petrus mit dem Herrn so erlebt hat. Und er spricht, glaube ich, hier aus seiner Erfahrung und sagt in 1. Petrus 5, Vers 7, wie werden wir unter die mächtige Hand Gottes gedemütigt, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn ihm liegt an euch. Ja, das ist ein Schlüssel für uns Gläubige. Auch in dieser Zeit, wir haben ein Wort gehört, ein ernstes Wort. Habe ich eingangs schon gesagt. Aber der Herr möchte nicht, dass wir durch Sorgen welcher Art auch immer belastet und beschwert sind. Das ist nicht das Anliegen des Herrn. In Matthäus Evangelium, ihr kennt diesen Vers, heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und beladen seid. So will ich euch Ruhe geben. Es gibt auch in diesem Zeitalter, ich denke heute vielleicht sogar viel mehr als früher, so viele Dinge, die auf uns einströmen. Wir wissen über alles Bescheid. Ich muss nur einmal einen Knopf drücken und schon erscheinen die neuesten Nachrichten von aller Welt auf meinem Endgerät und schon bin ich voller Sorge. Oder ich öffne irgendeine App, wo viele anderen auch alles Mögliche darlegen aus ihrem Leben, wie toll alles läuft und wie schön und wie ein toller Urlaub, tolle neue Produkte. Und ich mache mir Sorgen, wie kann ich mir das leisten? Diese Dichte an Einfluss, die wir heute erleben, und das betrifft, denke ich, insbesondere die jungen Leute, aber nicht nur, ich will es gar nicht so nur auf die jungen Leute beziehen, das betrifft uns alle. Es gibt so vieles, um das wir uns Sorgen machen können und es auch tun. Ich rede jetzt von mir. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, ich muss es jetzt nicht alles lesen, wir kennen diese Verse, da erwähnt der Herr ein paar Dinge des alltäglichen Lebens, die uns beschäftigen und die uns auch besorgen wollen. In Matthäus 6, Vers 25, da heißt es, ich sage euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ja, ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Das sind die ganz essentiellen Dinge des Lebens, um die wir uns Sorgen machen können und es auch immer wieder tun. Ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere da weniger Schwierigkeiten damit, aber ich kann euch sagen, es sind nicht nur die Sorgen im negativen Sinne, mit denen wir uns so gerne verstricken. Es sind auch viele andere Dinge, die auf uns einströmen. Ich schlage dazu einen Vers auf aus dem Gleichnis vom Sämann. Da werden die Sorgen mit vielen anderen Dingen in einem Atemzug genannt. In Markus 4, in Vers 19, da geht es um das Weizen oder das Korn, das unter die Dornen gesät ist. Die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen kommen herein. Ich finde es gut, dass hier steht, die Begierden nach anderen Dingen. Da kann ich alles einsetzen, was mich betrifft. Da können wir alle einsetzen, was für andere Dinge so der Herr auch in uns anrührt. Ich muss gar nicht viel ausführen. Ich denke, wenn wir zum Wort kommen und zum Herrn kommen, dann zeigt er uns schon, das ist meine Erfahrung, zeigt er uns schon, welche Dinge er bei uns noch beleuchten muss. Es können auch Sorgen anderer Art sein. Es können auch Vorstellungen sein. Vielleicht schaue ich auf mich und stelle fest, wie ich hier gedient habe, war das jetzt richtig? Zweifel. Es gibt auch Zweifel, die uns belasten können. Ja? Ich habe jetzt ein Zeugnis gegeben und da habe ich irgendwie was falsch gesagt. Oder ich wollte es ganz anders sagen. Und dann mache ich mir Sorgen. Das sind zwar nicht die Sorgen der Zeit, aber es sind auch Sorgen, mit denen man sich beschäftigen kann. Ja, da gehe ich nach Hause und beschäftige mich die ganze Zeit damit, habe ich das jetzt falsch gesagt? Auch diese Sorgen können hier gemeint sein. Sie betreffen vielleicht nicht jeden, aber es ist nicht das Anliegen des Herrn, dass wir beladen sind. Was tun wir? Was schreibt der Petrus? Indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Diese Sorgen kann und diese Dinge kann mir keiner einfach so abnehmen. Meine Sorgen, die ich mir mache um mein Leben, um meine Arbeit, um meine Kinder, meine Zukunft, meine Ausbildung, die kann mir niemand einfach so abnehmen. Gut, der Herr könnte es vielleicht, aber er tut es nicht, meistens nicht. Er wartet, bis ich meine Sorge auf ihn werfe. Werfen, das ist meine Aufgabe. Ich muss Verantwortung übernehmen, diese Sorgen auf den Herrn zu werfen. Das ist ein großes Vorrecht, jemanden zu haben, auf den ich diese Sorge werfen kann. Und der Herr nimmt sie gern entgegen. Kennt ihr noch jemanden, der Sorgen einfach so gerne entgegennimmt? Also ich bitte nicht. Wenn ihr Sorgen habt, kommt nicht alle zu mir. Ich will die gar nicht haben. Ich kann die auch nicht tragen. Klar, wir können auch einander miteinander über unsere Sorgen und Nöte sprechen, das meine ich gar nicht. Aber der Herr nimmt sie gerne entgegen. Der Psalmist sagt das auch in Psalm 55, Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Vorher habe ich mich gesorgt, mir Sorgen gemacht und ich muss das wirklich bezeugen. Wenn wir unsere Anliegen dem Herrn zur Verfügung stellen, mit einem Herzen für sein Reich, für seinen Vorsatz, für seinen Willen, dann sorgt er sich. Er kümmert sich. Der Herr kümmert sich um unsere Anliegen. Und ja, seien es auch materielle Dinge, auch Dinge von, ich sag's jetzt mal, Timing, ja, wann. Ganz plattes, einfaches Beispiel. Ja, brauchst eine neue Wohnung. Es kommt keine. Herr, wann kommt eine? Dieses Zeitmanagement, ja, da kann ich mir so viel Sorgen drum machen. So viel überlegen, wann fange ich an zu suchen, wen frage ich, was bereite ich vor. Ich muss das einfach aus eigener Erfahrung sagen, der Herr sorgt. Es ist nicht gut, wenn sich zwei um dieselbe Dinge Sorgen machen. Es bringt nichts. Der Herr sorgt sowieso. Ja, wir kennen diese Verse in Matthäus 6 über die Vögel, die der Herr auch versorgt. Wie viel mehr uns. Und das ist auf der einen Seite gut, das zu wissen, auf der anderen Seite eine große Gnade, das zu erfahren. Das stärkt auch unser Vertrauen auf ihn, wenn wir feststellen, der Herr sorgt für uns. hat auch der Petrus erfahren in so vielen Belangen, in so vielen Situationen. Ich dachte auch während der Vorbereitung an diese Begebenheit mit dem Fischzug im Lukas-Evangelium. Lukas 5, Petrus war ja Fischer von Beruf, Profifischer und wusste auch, wie es geht, wo man fängt, wann man fängt, nachts, welche Stellen, wo die Schwärme sind, alles vorbereitet, Netze vorbereitet, Boot ausgefahren und die ganze Nacht gefischt und dann nichts gefangen. Kennen wir vielleicht auch. Ja, es läuft manchmal nicht so, wie man sich das wünscht im Leben. Was mache ich dann? Ist nicht schön, wenn man angeln, fischen geht und man fängt nichts. Es ist sehr demütigend. Habe ich schon erlebt. Ist doof. Machst du große Versprechungen? Ich gehe jetzt angeln. Du kommst nach Hause. Fragt mich meine Frau, und? Hast du es gefangen? Dann war ich so klein. Und, nö, nichts gefangen. Anderes Thema. Petrus in Matthäus 5 sagt, Meister, Vers 5, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Ja, und der Herr hat ein Wort gegeben, hat gesagt, werft eure Netze nochmal aus. Ich umschreibe es jetzt kurz. Und dann war Petrus nicht stolz und hat gesagt, nein, das funktioniert so nicht, Herr. Man muss nachts fischen. Jetzt ist Tag. Nein, er ist einfach und demütig dem Herrn gegenüber. Ja, Amen. Dein Weg ist jetzt mein Weg, Herr. Und sie fingen eine große Menge Fische und das Netz begann zu reißen. Und die Reaktion von Petrus ist sehr kostbar. Vers 8, Petrus, als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ja, er hat festgestellt, er selbst ist es nicht wert, ein Jünger des Herrn zu heißen. Aber der Herr hat ihn dennoch mitgenommen und einen Weg mit ihm gehabt, in so vielen Situationen ihm auch gezeigt, ihn erzogen, dass er am Ende auch in allen Dingen, so liest man dann in der Apostelgeschichte, volles Vertrauen hatte dem Herrn gegenüber. Zwei Punkte sind mir noch wichtig. In Vers 8, in 1. Petrus 5, kommt nochmal die Warnung mit Blick auf den Teufel. Seid nüchtern wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn wir vom Willen Gottes reden, dann ist auch dieser Teufel nicht weit. Von Anfang an versucht der Feind, der Gegenspieler, der Widersacher, den Willen und den Plan Gottes zu sabotieren. Beenden kann er ihn nicht. Aber er versucht, ihn zu beschädigen. Von Anfang an. Gott schafft die Erde, setzt den Menschen hinein. Alles wunderbar. Und da ist schon die Schlange, die anfängt und aktiv ist. Wir lesen hier von dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Er wartet nicht irgendwo auf uns. Er wartet nicht an irgendeinem bösen, finsteren Ort auf uns, bis wir dahin gehen. Er geht umher. Und zwar wie ein brüllender Löwe. Also wer von euch schon mal im Zoo war, der weiß, was man für einen Respekt hat vor einem brüllenden Löwen. Selbst hinter Gittern, hinter Glas oder weit weg, wenn man den Löwen brüllen hört, dann ist man sich ganz sicher, ich will nicht, auf keinen Fall in dieses Gehege reinkommen. Ja. Manchmal macht man sich so Gedankenspiele. Was wäre, wenn ich jetzt plötzlich in diesem Löwenkäfig mich wiederfinden würde? Furchtbar, im Einflussbereich dieses Löwen zu sein. Der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe. Und ganz am Anfang im ersten Buch Mose sieht man, er ist nicht als Löwe unterwegs, da ist er ein bisschen listiger unterwegs als eine Schlange, aber er ist aktiv und Er weiß auch genau, wo er ansetzen muss. Er setzt nicht in der Schöpfung an, setzt nicht bei den Pflanzen an, die Schlange, verdirbt nicht den Baum. Sie geht nicht zum Affen oder zum, Marienkäfer, um ihn irgendwie zu beeinflussen. Weil der Feind genau weiß, wo er ansetzen muss, um den Plan Gottes zu unterbinden. Wo muss er ansetzen? Beim Menschen. Er weiß genau, dass er bei uns einen Ansatzpunkt damals gefunden hat und deswegen bis heute immer noch findet. Bei mir. Und da ist auch keiner ausgenommen. Wir haben es auch schon gehört. Vielleicht denke ich ja, als junger Mensch, da gibt es so viele Angriffe. Der Feind greift an. Viele Versuchungen. Es ist schwierig in der Schule. Wir dürfen nicht denken, dass der Feind die Erwachsenen, die älteren Brüder nicht angreift. Ich würde sogar fast sagen, die sind noch mehr angegriffen. Wenn wir Menschen uns entscheiden und sagen, Herr, ich möchte in deinem Willen leben, dann wird der Feind aktiv. Da müssen wir uns nicht wundern. Und wenn man das Neue Testament ein bisschen aufmerksamer liest, dann merkt man auch, dass die Aktivität des Feindes auch zunimmt, je weniger Zeit noch ist. Deswegen müssen wir uns darüber nicht wundern, dass der Feind aktiv ist und uns angreift. Und das darf uns auch nicht befremden. Er hat sogar den Herrn angegriffen. Wir denken vielleicht Jesus auf der Erde, Gottes Sohn, völlig frei von den Angriffen des Feindes. Im Gegenteil, er wurde am stärksten angegriffen. In Matthäus 4 sehen wir das. Matthäus 4 zeigt, wie sehr der Feind versucht hat, Jesus irgendwie zu kriegen. Irgendwie. Und er kennt den Punkt, wo er uns alle angreifen kann. Er wusste sogar, wo er vielleicht bei Jesus einen Ansatzpunkt hat. Jesus war 40 Tage in der Wüste, hatte großen Hunger. Und der Feind kommt mit einer doppelten Versuchung. Matthäus 4. Er sagt, bist du Gottes Sohn? Vers 3. Stimmt ja. Jesus ist ja Gottes Sohn. Er hat genau gewusst, wie er an ihn rankommen könnte. Er ist nicht, hat ihn nicht überwunden, lobt den Herrn. Aber er hat es versucht. Sogar bei Jesus, sogar beim Sohn Gottes, da versucht er irgendwie zu kitzeln, bis er zu Fall kommt. Du bist doch Gottes Sohn. Du hast doch Vollmacht. Du kannst doch tun. Du kannst doch ein Wunder vollbringen. Und die zweite Seite war noch, du hast ja auch Hunger. Du kannst ja die Steine zu Brot machen, dann hast du auch noch was zu essen. Also ich möchte es nur zeigen, mit Blick auf uns. Wir sind nicht Gottes Sohn. So wird der Feind uns nicht versuchen. Aber er versucht. Er ist der Versucher. Das ist sein Job, schon lange. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine Lösung kennen für dieses Problem. 1. Petrus 5 zeigt ja auch unsere Aufgabe dabei. Es gibt Verse im Neuen Testament, wo es um beispielsweise die jugendlichen Lüste geht, wo es heißt, fliehe, geh weg. Und was kommt, wo du merkst, das kommt vom Feind, fliehe. Ist auch ein Aspekt. Aber hier in 1. Petrus 5 heißt es, widersteht. Dem widersteht. Der Feind greift uns an. Es ist auch unsere Aufgabe, ihm zu widerstehen. Wir können dem Feind Gottes widerstehen. Er ist nämlich nicht nur der Feind Gottes, er ist auch unser Widersacher. Steht ja hier in Vers 8. Unser Widersacher. Er ist gegen uns, er ist gegen mich. Er hat nichts Gutes für uns im Schilde. Wenn wir vielleicht denken, dieses Angebot, was mir hier gerade gemacht wird, von der Welt, von was auch immer es sei, ja, möchte ich jetzt gar nicht detaillieren, sieht vielleicht gut aus, macht doch die Steine zu Brot, ist attraktiv. Aber wir müssen wissen, wer dahinter steht. Es ist nämlich einer, der uns beschädigen möchte. Es ist unser Widersacher. Wenn wir sagen, Herr, ich möchte in deinem Willen leben, dann ist der Widersacher Gottes jetzt auch unser Widersacher. Soll uns keine Angst bereiten, keine Sorgen bereiten, weil wir eine Lösung haben. Und das ist auch die Lösung, sehen wir auch in diesem Abschnitt in Matthäus 4. Wir haben nämlich den, der den Feind überwunden hat, der den Feind besiegt hat. Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder an Blut und Fleisch Anteil bekommen haben, ist auch er, Christus, in gleicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch seinen Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Jesus hat den Teufel am Kreuz zunichte gemacht. Das ist ein Fakt. Durch seinen Tod am Kreuz hat er der Schlange den Kopf zertreten. Das ist wahr. Daran lässt sich nichts rütteln. Er ist sogar durch den Tod hindurchgegangen und auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Das ist ein Fakt. Und wir glauben daran. Und durch diesen Glauben stehen wir auf dieser Tatsache. Wie in einer, ich habe das Bild genossen, wie in einer Burg. Wenn der Feind mich angreift, dann habe ich die Möglichkeit, mich auf diese Versstelle zu beziehen. Ich muss gar nicht mit dem Feind diskutieren oder mit dem Feind argumentieren. Ich sag's mal salopp, ist viel zu gefährlich. Stelle dich lieber auf das Werk des Herrn. Ich sage, Herr, ich glaube dir, dass du den Feind schon besiegt hast. Dann sind wir in einer Festung, die der Feind nicht überwinden kann. Das beschreibt unter anderem auch der Psalmist, Psalm 31. Viele kennen wahrscheinlich die Verse. Wir sind in Christus. Er hat dem Feind widerstanden. Und wenn wir schauen, wie er dem Feind widerstanden hat, sehen wir auch zwei ganz wichtige Dinge. Das eine ist, er war in Gemeinschaft mit dem Vater. Der Feind hat ihn nicht überrascht. Er war fest in der Beziehung mit dem Vater. Er hat 40 Tage Gemeinschaft gehabt mit Gott. Und das ist auch für uns wichtig. Wir müssen beständig die Beziehung mit dem Herrn suchen. Beständig auch mit ihm sprechen. Das bewahrt uns, das befestigt uns in dieser Stellung, dass wir in Christus sind. Es ist nämlich nicht nur eine geistliche Tatsache, die irgendwo geschrieben steht, sondern das kann ich ausführen, indem ich mit dem Herrn die Gemeinschaft pflege. Das kann ich überall tun. Wo immer ich bin, kann ich mit dem Herrn sprechen. Und das Zweite, was der Herr hier auch immer nutzt, um die Angriffe und diese Verwirrungen des Feindes zu entlarven, ist das Wort. Der Feind oder der Teufel, der hat ja auch einen Namen, dieses Wort Diabolos, das steht für so viel wie der Durcheinanderbringer. Er will uns durcheinanderbringen. Und dafür kann er sogar das Wort Gottes benutzen. Deswegen ist es gut, das Wort Gottes wirklich zu kennen und es auch als unsere Speise zu kennen. Das schätze ich hier sehr in Matthäus 4. Jesus war 40 Tage ohne Speise. Du denkst, er ist hungrig, aber er ist nicht hungrig, er ist gefüllt. Er hat Gemeinschaft gehabt mit Gott. Das Wort Gottes hat Wohnung gemacht in ihm. Deswegen hat er so ein Schwert des Geistes gegen den Feind, wie es auch im Epheserbrief heißt. Er sagt ja in Matthäus 4, erwidert auf diesen durchtriebenen Angriff des Feindes, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Dieses Gefülltsein mit dem lebendigen Wort Gottes, das Wort, das Geist und Leben ist, das ist eine Waffe gegen den Feind. Noch kurz zum letzten Punkt, dem wichtigsten, aber den können wir gemeinsam ergänzen. Die Gnade, 1. Petrus 5, Vers 10, zeigt so wunderbar, dass Gottes Gnade ist, die heute alles umrahmt. Der Petrusbrief fängt an im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 2, mit diesem Teilsatz. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Und der Petrusbrief und das ganze Neue Testament gleichermaßen ist voll von Gnade. Immer wieder taucht die Gnade auf. Und der erste Petrusbrief endet mit der Gnade. Der zweite fängt auch wieder mit der Gnade an. Die Gnade Gottes, das ist das, was heute diese Zeit prägt, in der wir leben. Ist das nicht wunderbar? Und wenn man versucht, die Gnade zu beschreiben, also mir fällt das nicht leicht, da fehlen mir auch die Worte. Aber es ist doch eine große Gnade, dass Gott uns, wir lesen hier, berufen hat. Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat. So hat die Gnade für mich angefangen, dass ich sein Rufen gehört habe, ohne dass ich dafür was getan habe, ohne dass ich dafür irgendwie in Vorleistung gegangen bin. Es ist seine Gnade. Hat jemand für euch irgendetwas dafür getan, heute hier zu sein? Keiner. Das ist die Gnade Gottes, die durch Jesus Christus geworden ist vor 2000 Jahren. Ihr könnt sie nachlesen, da kommt auch diese Berufung hervor oder taucht auf. Er hat uns berufen und es ist mir in letzter Zeit so kostbar geworden, dass unser Gott keine halben Sachen macht. Und das ist auch große Gnade. Ich schlage das trotzdem auf in Römer 8, ihr kennt vielleicht diese Verse. Die er zuvor ersehen hat, die hat er vorherbestimmt, dass sie gleichgestaltet werden sollen. Die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Es ist doch wunderbar, dass Gott ein ganzes Werk tut. Auch das ist seine Gnade. Selbst wenn wir mal aus der Gnade fallen, Petrus hat das auch oft erlebt, hat sogar den Herrn verleugnet, sogar gesagt, nein, ich kenne ihn nicht. Selbst ihm war der Herr gnädig und ist ihm erschienen nach der Auferstehung. Das ist sogar explizit erwähnt. Das ist seine Gnade. Und wir haben auch gesehen in 1. Petrus 4, nochmal kurz zurückgreifen, wie vielfältig die Gnade Gottes ist. Gnade ist nicht nur, dass ich Erlösung von meinen Sünden habe und errettet bin. Die Gnade Gottes, die zeigt sich in so vielen Situationen. Ja, wir haben gelesen in Kapitel 4, Vers 10, dass wir mit der Gabe, die wir empfangen haben, einander als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes dienen. Alles, was der Herr in unserem Leben heute wirkt, ist Gnade. Dass der Herr heute in unserem Leben wirkt, ist Gnade. Dass der Herr mit jedem Einzelnen von uns, so oft wir auch Fehler machen und gefallen sind, dass er doch weitergeht. Ich muss einfach sagen, das ist nur Gnade. Und wenn ich diese Verse lese, bin ich mir auch ganz sicher, dass diese Gnade auch schafft, wozu Gott sie uns gegeben hat. Können wir uns ganz sicher sein. Der Gott aller Gnade hat uns berufen in seine ewige Herrlichkeit. Dann kommt das Leiden noch dazwischen, davon haben wir auch gehört. Und dann heißt es, er wird uns vollenden, befestigen, stärken und gründen. Ja, seine Gnade, die wirkt in so vielen Situationen an uns. Und es ist gut und wichtig, dass wir die Zeit der Gnade auch nutzen, dass uns seine Gnade erziehen kann. Es gibt diesen Vers im Titusbrief, wo es heißt, seine Gnade erzieht uns. Heute ist die Zeit der Gnade. Es gibt auch eine andere Zeit danach. Aber wir leben heute in der Zeit der Gnade. Und es ist wie im menschlichen Leben, wenn ein kleines Kind aufwächst und erwachsen wird. Es ist sehr gut und wir alle profitieren davon, dass wir als Kinder von liebenden Eltern mit Gnade erzogen worden sind. Das hilft für das Leben danach sozusagen. Es gibt aber auch Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, die in dieser anfänglichen Zeit keine oder wenig Liebe erfahren. Ja, gibt es. Das möchte ich jetzt nicht hier thematisieren, das ist nicht der Punkt. Aber diese Kinder, und wenn sie dann wachsen, haben später oft große Probleme und müssen auf andere Weise in ihre Schranken gewiesen werden. Und so ist es auch bei uns. Wir leben in der Zeit der Gnade. Heute ist es trotz Leiden, ja, es sind Leiden, es ist manchmal auch schwierig, Aber Schwierigkeiten und Leiden haben auch die Menschen in der Welt. Wir können heute durch die Situationen durchgehen und darin die Gnade Gottes erfahren. Und das schafft ein Gewicht für die Ewigkeit. Vielleicht noch der letzte Punkt. Wir haben hier gelesen, wie Petrus noch von Silvanus spricht, dem treuen Bruder. Kostbar. Petrus verliert hier keine abwertenden Worte über den Bruder, sondern er sagt, Silvanus, dem treuen Bruder, wie ich ihn einschätze. Ich bin dem Herrn dankbar für alle treuen Geschwister. Er bestärkt auch nochmal, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. So eine Zeit ist auch gut. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, dass wir einander ermutigen, dass wir in dieser Gnade stehen. Mein Stand in der Gnade ist befestigt, wenn ich von Geschwistern höre, die den Herrn erfahren haben. Das befestigt auch mich. Es macht auch mich wieder zuversichtlich. Ja, Amen. Ich bin auch ein Mitteilhaber dieser Gnade. Und in Vers 13 redet Petrus noch von der Miterwählten in Babylon. Ein schöner Satz. Denkt man vielleicht, was meint er hier? Petrus war verheiratet und hatte eine Frau und einen Sohn, den Markus. Und er schreibt hier die Miterwählte in Babylon. Lobt den Herrn. Seine Frau war nicht nur seine Frau, ja, meine Frau halt. Sie war eine Miterwählte. Sie war auch erwählt. Sie glaubte an den Herrn. Sie war eine Jochgenossin für ihn. Das ist ein Vorrecht. Ich denke, ich sage das. Es ist ein kostbares Vorrecht, einen Partner, einen Ehepartner zu haben, der auch miterwählt ist. Wir können meinen, vielleicht uns das aussuchen zu können und suchen uns, wir erwählen uns denjenigen oder diejenige, die uns gefällt. Aber es ist sehr kostbar, einen Ehepartner zu haben, der dasselbe Ziel verfolgt. Hat auch Petrus hier geschätzt, sonst hätte er es nicht geschrieben. Die Miterwählte in Babylon. Und mein Sohn Markus grüßen euch. Grüßt einander mit einem Kuss der Liebe. Da ist nochmal die Liebe aufgegriffen. Mit einem Kuss der Liebe. Wir haben sich mit einem Kuss der Liebe gegrüßt. Ist schön. Ist ein Zeichen dafür, dass sie sich wirklich lieb hatten. Wir haben in Kapitel 4 gelesen von der innigen Liebe. Habt untereinander eine innige Liebe. Die Liebe ist ein Zeugnis der Gemeinde. Und muss ein Zeugnis in der Gemeinde sein. Und sie kommt auch zum Ausdruck. Das heißt nicht, dass wir uns alle nur in die Arme fallen müssen und dann ist die Liebe da. Nein, es ist die innige Liebe, die der Herr gewirkt hat. In Johannes heißt es auch nicht, wir lieben nicht mit Worten oder mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und das ist gut und wichtig, dass diese Liebe in der Gemeinde auch zum Ausdruck kommt. Und ich schätze es sehr, dass sie es tut. Und auch der Friede. Friede euch allen, die in Christus sind. Ja, der Petrusbrief beginnt mit Gnade und Friede. Er endet mit Gnade und Friede. Und das sind auch die Dinge, die im Reich Gottes heute in der Zeit der Gnade kennzeichnend sind. Als der Herr in Matthäus-Evangelium vieles auch über das Reich sagt und die sogenannten Seligpreisungen da verkündet, sagt er auch, selig sind die Friedensstifter. Ich möchte auch im Haus Gottes ein Friedensstifter sein. Wenn Unfriede da ist, es ist auch unsere Aufgabe, dem Feind zu widerstehen. Denn der Feind führt etwas im Schilde. Er möchte dieses Zeugnis beschädigen, dass der Plan Gottes herausgezögert wird. Lasst uns wach sein und ihm da keinen Raum lassen. Lobt den Herrn,